keine Entscheidung treffen mit Wut im Bauch oder auch nicht, wenn wir zu glücklich sind. Das sind so die Ratschläge, die wir von unserer Familie und unseren Freunden mitbekommen haben. Emotionen beeinflussen nämlich unser Handeln und unsere Einstellungen. Zu dem Thema forscht Frau Professorin Silke Anders. Sie ist Professorin für soziale und affektive Neurowissenschaften an der Universität Lübeck. Im Juni kommt sie nach Düsseldorf und hält einen Vortrag über Emotionen. Ich habe sie gerade am Telefon. Guten Tag, Frau Professorin Anders.
Ja, schönen guten Tag, Frau Inlö.
Wie sehr steuern uns unsere Emotionen in unserem Handeln?
Ja, vermutlich sehr stark. Das kennen wir alle aus unserem täglichen Leben. Wir denken über unsere Entscheidungen nach, aber häufig sind es dann doch die Emotionen, die unsere Entscheidungen sehr beeinflussen.
Wenn Gefühle unsere Entscheidungen so sehr beeinflussen, dann ist es doch von Vorteil, wenn ich das Glas halb voll sehe, anstatt halb leer, oder?
Sie meinen, wenn wir eher positive Emotionen haben als negative Emotionen?
Richtig. Mhm.
Genau. Ja, das wirkt sicherlich positiv auch auf unsere Entscheidungen, ja.
Wie kann ich mir denn am besten eine positive Grundeinstellung aneignen?
Indem ich positiv über Dinge nachdenke. Das, was uns in unserer Forschung aber eigentlich noch mehr interessiert, als wir über Entscheidungen treffen, ist eigentlich, wie wir verstehen, was für Emotionen der andere hat. Also in der sozialen Interaktion spielen Emotionen ja auch eine ganz wichtige Rolle. Und wir interessieren uns dafür, wie ich verstehen kann, welche Emotionen mein Gegenüber hat oder mein Kommunikationspartner und wie das vielleicht auch mein Sozialverhalten gegenüber dem anderen beeinflusst.
Wie kann ich denn verstehen, was für Emotionen mein Gegenüber hat in allen Lebensbereichen?
Ob ja, die Vorstellung, die wir darüber haben, wie das funktioniert, also wie unser Gehirn das sozusagen umsetzt, ist, dass wir die Emotionen unseres Gegenübers in unserem eigenen Gehirn spiegeln. Dass wir also sozusagen versuchen, ein Spiegelbild der neuronalen Aktivität oder der Gehirnaktivität des Gegenüber in unserem eigenen Gehirn abzubilden.
Okay, und laufen diese Prozesse bei jedem Menschen ähnlich ab? Also kann jeder gleich zutreffend spiegeln quasi?
Ja, wir vermuten, dass diese Fähigkeit jeder hat. Der eine kann es vielleicht etwas besser, der andere kann es etwas schlechter. Aber was uns vor allen Dingen interessiert, wie da Partnereffekte wirken. Also unsere Vorstellung ist, dass vielleicht Person A die Gefühle und Emotionen von Person B sehr gut spiegeln kann, weil die Gehirne der beiden Personen gut zusammenpassen, während Person A vielleicht Schwierigkeiten hat, die Gefühle von Person C zu spiegeln und Person D aber wieder gut die Gefühle von Person C spiegeln kann. Also dass bestimmte Leute zusammenpassen und die Gefühle gegenseitig gut spiegeln können, während andere Personen, andere Partner das nicht so gut können.
Womit hängt es zusammen, dass es zum Beispiel bestimmte Personen besser können als andere?
Ja, die Idee ist eben, dass das nicht jemand grundsätzlich besser kann als jemand anders, sondern dass das auf die Zusammenstellung der Partner zusammenkommt. Also dass es Partner gibt, die das einfach gut können und wenn dann die beiden Partner mit anderen Partnern interagieren, klappt das nicht so gut. Und unsere Idee ist dafür, das ist aber bisher nur eine Idee, dass Personen, deren Gehirne ähnlich funktionieren, besonders gut miteinander über Emotionen kommunizieren können.
Könnte man das so zusammenfassen, dass die Chemie dann vielleicht auch mal stimmt oder nicht stimmt im Großen und Ganzen? Oder?
Genau. Vielleicht nicht so sehr die Chemie, sondern eher das Neuronale oder vielleicht können wir das als neuronale Chemie bezeichnen, was da stimmen muss. Genau. Wir sprechen auch manchmal über neuronales Vokabular, was zusammenpassen muss.
Wie kann die Wissenschaft denn Emotionen definieren, also dass es verständlich ist, auch für Otto-Normalverbraucher und Verbraucherinnen?
Das rätselt die Wissenschaft auch noch drüber. Das ist nicht einfach zu definieren, was eine Emotion ist. Wir haben zwar alle irgendein intuitives Verständnis darüber, wir sprechen ja auch über Emotionen. Ja, wenn ich mich mit Ihnen über Emotionen unterhalte, haben wir ja auch, glaube ich, beide das Gefühl, dass wir so ungefähr über dasselbe sprechen. Aber was das eigentlich ist, eine einheitliche Definition zu geben, das ist sehr schwierig. Wir beschreiben die Emotionen eigentlich eher und Konsens herrscht eigentlich darüber, dass eine Emotion aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt ist. Es gibt körperliche Komponenten, es gibt gedankliche Komponenten und es gibt natürlich dieses subjektive Empfinden, dass man eine Emotion hat.
Im Juni kommen Sie ins Heinehaus, Frau Professorin Anders, und werden dort über das Thema Emotionen sprechen. Worauf dürfen wir uns da freuen?
Auch in dem Vortrag wird es hauptsächlich über die Kommunikation von Emotionen gehen und wie wir untersuchen, ob tatsächlich Personen mit ähnlichen Hirnen oder mit einem ähnlichen neuronalen Vokabular besonders gut kommunizieren können und welche Auswirkungen das vielleicht auch darauf hat, was für Partner wir uns suchen, was für Freunde wir uns suchen, Kommunikationspartner, mit wem wir besonders gut kommunizieren können und eventuell auch darum, wie wir es schaffen können, mit jemandem zu kommunizieren, dessen Gehirn vielleicht nicht ganz so gut zu unserem eigenen Gehirn passt.
Okay, das hört sich auf jeden Fall spannend an. Das sagt Frau Professorin Anders. Sie ist Professorin für soziale und affektive Neurowissenschaften an der Universität Lübeck. Der Vortrag findet im nächsten Monat am 6. Juni im Haus der Universität statt. Vielen Dank, Frau Professorin Anders.
Ja, ich danke.